Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Schlamm und Schlick werden uns heute beschäftigen. Wir fragen, wie es um die Biodiversität im Watt steht und beschäftigen uns zum Schluss der Sendung mit der Eigendynamik von Fußgängern. Aber erst einmal wird es lyrisch.
Mit Reichtum und Pracht, der Menschheit gebührend, ist alles in herrlicher Fülle bedacht.
So wurde sie besungen, die Metropole des Altertums Babylon, vor mehr als 4000 Jahren gegründet an den fruchtbaren Ufern des Euphrat im damaligen Mesopotamien. In der Blütezeit Babylons florierten Wissenschaft, Architektur und Literatur. Das weltberühmte Gilgamesch-Epos zeugt noch heute davon und die Hymne an Babylon. Dieser Gesang, der in Keilschrift auf Tontafeln gedrückt wurde, konnte nun auch mit Hilfe der künstlichen Intelligenz zusammengesetzt werden. Die KI wurde von Forschenden der Universität München gezielt eingesetzt, um den Text unter Zehntausenden von Tontäfelchen zu finden. Nach über 3000 Jahren ist die Hymne nun wieder zu hören. Volkert Wildermuth berichtet.
Der Euphrat, der die Stadt durchfließt, den schuf Nudimmuts, der Weisheit Herr, bewässert die Ebene, durchtränkt das Röhricht, er gießt seine Wasser in Lagune und Meer.
Der Altorientalist Enrique Jiménez kannte nur ein kurzes Fragment dieser Hymne an das prächtige Babylon, das er in der Bibliothek von Bagdad entdeckt hatte.
Der Hymnus ist besonders schön geschrieben. Man kann sehen, dass der Autor des Textes sich bemüht hat, um seine Liebe für die Stadt möglichst gut auszudrücken.
Jiménez hat an der Ludwig-Maximilians-Universität München die Electronic Babylonian Library aufgebaut. Hier werden Fotografien von Tontafelfragmenten mit Keilschriftzeichen dokumentiert und allen ExpertInnen zugänglich gemacht. Es gibt Zehntausende solcher Fragmente, denn Ton übersteht Jahrhunderte viel besser als Papier. Die Vielzahl der Daten durchforstete Enrique Jiménez mit einer künstlichen Intelligenz.
Das System sucht nach Sequenzen von Zeichen, das relativ selten vorkommen. Und mit diesen Sequenzen versucht das Programm, Fragmente, die dazugehören, zu identifizieren. Wenn dann das Programm gibt uns eine Vorhersage, dann müssen wir alle die Vorhersagen dann anschauen und entscheiden, welche eigentlich stimmt.
Also fuhr das Team nach Berlin, nach Istanbul, Bagdad und vor allem nach London, um zu gucken, ob sich die Tonfragmente der Originaltäfelchen wirklich wie im 3D-Puzzle zusammensetzen lassen. Am Ende gehörten 30 Fragmente von 20 Keilschrifttafeln, verteilt über die halbe Welt, zur Hymne an Babylon.
Ich glaube nicht, dass ich so eine schöne Aufgabe mal gemacht habe. Also es ist wirklich eine Ehre, diesen Text zum ersten Mal in 2.000-3.000 Jahren lesen zu können.
Der Text preist die Stadt und ihren Gott Marduk und berichtet auch von den Bewohnern. Die Bürger Babylons werden idealisiert. Sie leben fromm, gerecht und fröhlich, sind großzügig, helfen den Schwachen, unterstützen die Waisen und Witwen, akzeptieren sogar Fremde. Einige Zeilen sind den Frauen gewidmet, für die Zeit sehr ungewöhnlich.
Aus diesem Text kennen wir zum Beispiel, dass es eine Kategorie von Priesterinnen gab, die als Hebammen galten. Das ist höchst interessant auch für die Rekonstruktion von dieser alten Kultur.
Die Hymne an Babylon war sehr populär. Über 1000 Jahre lang wurde sie immer wieder abgeschrieben, selbst als die ursprüngliche babylonische Kultur längst vergangen war. Sie gehörte offenbar sogar zum Unterrichtsstoff für Keilschriftschüler.
Wir haben sehr wenige Texte, die als Schultexte galten. Die haben alles etwas gemeinsam. Und das ist in all diesen Texten ist die Rede entweder über Babylon oder über Marduk, der Gott Babylons. Mit diesen Texten wurden die Schüler, man könnte sagen, indoktriniert in die Liebe für ihre Stadt und für den Gott ihrer Stadt.
In der Hymne an Babylon geht es aber nicht nur um Ideologie. Sie enthält auch eine der ersten Beschreibungen des Frühlings am Euphrat.
Es schillern die Auen vor frischem Getreide. Dank ihm türmt das Korn sich zu Mieten und Haufen, wächst Gras hoch empor, den Herden zur Weide. Mit Reichtum und Pracht, der Menschheit gebührend, ist alles in herrlicher Fülle bedacht.
So klingt sie, die Hymne an Babylon. Mehr dazu können Sie in unserem Feature hören mit dem Titel Spracherkennung, künstliche Intelligenz entziffert Keilschrift. Sie finden es in der Deutschlandfunk-App. Für viele ist es nur Schlick und Matsch, aber tatsächlich ist das Watt ein hochproduktives Ökosystem. Die Kinderstube vieler Fischarten, Rast- und Brutplatz auch seltener Zugvögel und die Nahrungsgrundlage vieler Meeresbewohner. Deshalb ist das Watt so wichtig und steht an vielen Stellen unter Schutz. Das Leben im Watt ist zwischen Ebbe und Flut eng aufeinander abgestimmt und wird durch den Klimawandel und die Nutzung wie der Fischerei beeinträchtigt. Wie stark? Das wurde von einem Forschungsteam der Universität Groningen und der Universität Oldenburg untersucht. Dazu wurden Beobachtungsdaten von mehreren Jahrzehnten miteinander verglichen und die Studie ist soeben veröffentlicht worden. Ich sprach vor der Sendung mit der Meeresökologin und Erstautorin Annika Happe von der Universität Oldenburg und wollte von ihr wissen, wie sich das Ökosystem Wattenmeer denn in den letzten Jahrzehnten verändert hat.
Ja, das Wattenmeer hat sich auf jeden Fall verändert. Wir haben eine Erwärmung im Wattenmeer, wir haben häufigere Hitzeereignisse, wir haben häufigere Überflutungsereignisse. Der Meeresspiegel steigt an. Seit den 1980ern haben wir allerdings auch einen Rückgang des Nährstoffeintrags ins Wattenmeer. Und das Wattenmeer wird auch stark direkt von Menschen genutzt. Also zum Beispiel in der Fischerei, aber auch in der Schifffahrt. Und insgesamt ist es ein komplexes Zusammenspiel an Faktoren, die das Ökosystem eben beeinflussen und die sich auch in den letzten Jahrzehnten verändert haben.
Diese Eigenschaften, die Sie jetzt gerade genannt haben, wie Erwärmung oder auch Nutzung durch den Menschen, die haben ja Einfluss auf die Artenzusammensetzung in diesem Ökosystem. Was hat sich da verschoben? Was hat sich da verändert?
Was unsere Studie gezeigt hat, ist, dass über ein Drittel der Population, die wir uns angeschaut haben, deutlich zu- oder abnehmen. Das verändert damit auch das Zusammenspiel der Arten untereinander im Ökosystem. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass wir in etwa gleich viele ansteigende wie abfallende Populationen im Wattenmeer haben. Aber das ist nicht unbedingt eine beruhigende Nachricht. Es bedeutet quasi, dass das System durcheinandergewirbelt wird und die Beziehungen zwischen den Arten auch verändert werden. Ich stelle mir das immer so vor wie ein Musikorchester. Jeder hat so eine bestimmte Rolle. Von einigen Instrumenten gibt es mehr, von anderen weniger. Aber wenn man kurz vor dem Auftritt ein Drittel der Musiker oder Musikerinnen austauscht, mehr Trompeten, kein Cello mehr und dann hofft, dass das Konzert gleich klingt und gleich funktioniert, dann ist es ähnlich wie wenn man ein Drittel der Arten im Ökosystem verändert und hofft, dass das System noch gleich funktioniert. Wir konnten auch klare Gewinner und Verlierer im Ökosystem Wattenmeer feststellen. Ganz generell sehen wir erstmal einen Rückgang an Zooplankton, Fischen und Pflanzen, wie zum Beispiel Salzwiesenpflanzen und Seegras.
Das sind dann sozusagen die Shelly, die fehlen im Orchester.
Genau.
Sie haben ja davon gesprochen, dass einige Populationen angestiegen sind und andere sind zurückgegangen. Können Sie sagen, wer zu den Gewinnern und wer zu den Verlierern gehört?
Ja, ich würde da mal ein paar Beispiele rauspicken. Bei den Fischen zum Beispiel sehen wir Rückgänge im Kabeljau und in den Plattfischen. Das sind zum Beispiel auch beides Arten, die das Wattenmeer auch als Kinderstube benutzen. Der Kabeljau ist zum Beispiel auch ein wichtiger Raubfisch auf kleinere Fische und Wirbellose im Wattenmeer. Und sein Rückgang führt zum Beispiel auch dazu, dass andere Arten, wie zum Beispiel der graue Knurrhahn, das ist eine eingewanderte Art, dass der graue Knurrhahn dann die ökologische Nische von dem Kabeljau besetzt und sich dann stark vermehren kann. Und dieser graue Knurrhahn zum Beispiel steht auch bei uns dann auf der Gewinnerseite. Und sowas kann dann auch das Gleichgewicht im Nahrungsnetz verschieben. Bei den Bodenbewohnern zum Beispiel sehen wir einen Anstieg in der pazifischen Auster und der amerikanischen Schwertmuschel. Das sind auch beides eingewanderte Arten. Da haben wir aber zum Beispiel die Tellmuscheln oder die Klaffmuscheln und Herzmuscheln auf der Verliererseite stehen. Und bei den Vögeln zum Beispiel sehen wir ganz eindeutig, dass sich der Trend für viele Artengruppen umgekehrt hat. Wir haben Zunahmen der Populationsgröße bis in die späten 1990er und frühen 2000er Jahre. Und die haben sich dann bis zu einer heute anhaltenden Abnahme der Populationsgrößen umgekehrt. Und das ist zum Beispiel bei den Regenpfeifern, Möwen und Schnepfenvögeln so.
Das heißt, die sind jetzt weniger geworden.
Genau, die nehmen seit den 1990ern, frühen 2000ern ab. Genau diese drei Gruppen.
Was sind denn die Gründe für diese Verschiebung bei der Zusammensetzung, aber auch bei der Populationsgröße?
Das ist je nach Artengruppe sehr unterschiedlich, was da die Ursachen sind. Der Klimawandel spielt da natürlich auch eine sehr wichtige Rolle. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf die Vögel schaue, bei den charakteristischen Brutvogelarten liegt das überwiegend am geringen Reproduktionserfolg. Das wiederum liegt zum Beispiel am steigenden Meeresspiegel unter anderem und gleichzeitig auch den häufiger auftretenden Stürmen und Überschwemmungen in den Brutgebieten. Und da werden dann die Gelege zum Beispiel überschwemmt oder weggeschwemmt.
Welche Arten sind denn das?
Das sind zum Beispiel diese charakteristischen Wattvögel wie eben die Regenpfeifer oder auch die Schnepfenvögel wie der Knutsch oder der Rotschenkel. Bei denen ist das zum Beispiel der Fall.
Wenn wir mal auf die Methodik Ihrer Untersuchung schauen, welche Arten sind denn überhaupt erfasst worden, beziehungsweise wie wurden diese systematischen Veränderungen in der Artzusammensetzung erfasst?
Wir haben in unserer Studie eine ganz große Menge an Beobachtungsreihen von fast allen Gruppen an Meeresbewohnern des Wattenmeers zusammengetragen. Das heißt, wir schauen uns Mikroalgen an, Zooplankton, also tierische Kleinstlebewesen, Fische, Bodenbewohner, Vögel und weitere Pflanzen, wie zum Beispiel in der Salzwiese oder in der Seegraswiese. Und die Zeitreihen wurden vorher meistens einzeln angeschaut. Das heißt, man hat sich zum Beispiel nur Fische angeschaut oder nur die Bodenbewohner, aber eben nie alle zusammen. Und damit ist unsere Studie jetzt die erste übergreifende Studie über Anstiege und Rückgänge von Arten im Wattenmeer. Und wir haben dann für jeden dieser 3000 Populationstrends verschiedene Regressionen und Modelle ausprobiert. Und danach haben wir eben die Frage beantwortet, gibt es gruppenübergreifende Trends? Also nehmen zum Beispiel Fischpopulationen generell ab?
Vielleicht, wenn wir die Statistik kurz verlassen, was konnte man jetzt erkennen? Also welcher Trend ist erkennbar?
Ja, genau. Ich würde sagen, die großen Trends, die wir zeigen, ist eben diese große Umstrukturierung des Wattenmeerökosystems, weil sich eben ein Drittel der Population verändert. Und eben diesen übergreifenden Rückgang von Zooplankton, Fischen und Pflanzen und zudem dann eben noch diese Veränderung der Trendumkehr in den Vögeln in den frühen 2000ern. Ich glaube, das sind so die Kernaussagen, die wir treffen können.
Was leiten Sie aus diesen vielen, vielen Daten, die Sie erfasst haben, ab, vielleicht auch mit Blick auf zu planende Naturschutzmaßnahmen?
Ja, unsere Analysen zeigen eigentlich, wie dynamisch das Biodiversitätsgeschehen ist und im legalen Rahmen des Naturschutzes geht es ja oft darum, dass man einen Zustand bewahren will oder dass man einen Zustand verbessern will. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir den Druck auf die Biodiversität vermindern, das heißt Belastungen vermeiden, bestimmte Aktivitäten wie Fischerei oder Schifffahrt durch nachhaltige Aktivitäten und Nutzungsformen ersetzen und Küstenrenaturierung kann in der praktischen Umsetzung auch eine wichtige Rolle spielen, zum Beispiel der Rückbau von Deichen, um weitere Salzwiesengebiete zum Beispiel zu schaffen, wo eben auch die Vögel Brutplätze und Futterplätze finden. Und ich finde, es zeigt vor allem auch, dass wenn wir in einem der bestgeschützten Gebiete wie dem Wattenmeer so viel Veränderung sehen, da frage ich mich, wie sieht das wohl auch in den ungeschützten Meeresbereichen aus?
Diese Frage stellte sich die Meeresökologin Annika Happe von der Universität Oldenburg. Heute Abend steigt die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft in die Europameisterschaft ein im Spiel gegen Polen. Und bei großen Menschenmengen wie heute Abend in dem Schweizer Stadion besteht auch immer die Gefahr, dass Personen im Gedränge der Ränge zu Schaden kommen. Vorausschauende Raumplanung kann dazu beitragen, dieses Risiko zu minimieren. Forschende aus Jülich sammeln deshalb Daten zu einer sogenannten Fußgängerdynamik, um Veranstaltern zu helfen. Samantha Hofmann hat sie für uns besucht.
Das höre ich am Ton, welches Experiment das war. Also Name könnte man natürlich auch was sagen. Das Klappern, was wir gehört haben, waren die Stühle, die hochklappen, wenn die Leute alle aufstehen. Deswegen.
Die Stühle, die da hochklappen, gehören zur Merkur Spielarena, einem großen Fußballstadion in Düsseldorf. Der Mann, der sie am Ton erkennt, ist Mike Boltes, Wissenschaftler am Forschungszentrum Jülich. Er sitzt vor einem Laptop und scrollt durch seine Dateien. Dutzende Videos von Experimenten, die er und sein Team über die Jahre durchgeführt haben. Alle über Menschenmengen, die zu Fuß gehen.
Das Ziel der Fußgängerforschung ist, dass die Sicherheit der Person erhöht wird in einer Menschenmenge. Und wenn man sieht, welchen Effekt das hat, jetzt wirklich, um jetzt die Anzahl an Verletzten zu verringern, ist natürlich ein sehr schönes Ziel.
Für die Merkur-Spielarena hat Mike Boltes vor einigen Jahren im Rahmen eines Forschungsprojekts geholfen, einen Evakuierungsplan zu entwickeln. Seit etwa 20 Jahren experimentiert die Forschungsgruppe in Jülich inzwischen. Das Ziel? Verstehen, wie sich viele Menschen auf engem Raum verhalten. Sei es in Fußballstadien oder der Bahn. Manchmal sind bis zu 1000 Versuchspersonen bei den Experimenten dabei. Die Forscher gehen dann mit ihnen in Stadien oder bauen Korridore, Türen und Bahnsteige in angemieteten Hallen nach. Mike Boltes öffnet eine Präsentation auf seinem Laptop.
Das ist mal eine Übersicht von Experimenten, die wir schon seit 2005 machen. Man sieht, dass wir dort Engstellen haben in unterschiedlichen Breiten, unterschiedliche Mengen an Personen, Korridorbreiten. Wir haben die Dichte variiert, die Verkehrsrichtung, Strukturen wie Ecken, Kreuzungen untersucht, die Motivation verändert.
Mike Boltes klickt sich durch mehrere Videos vergangener Experimente, erklärt kurz, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Eines zeigt einen nachgebauten Bahnsteig. Auf einer aus Podesten aufgebauten Bühne stehen Menschen. Zwischen ihnen an verschiedenen Stellen kleine und große Kisten. Die Versuchspersonen sollten sich auf dem Bahnsteig platzieren, so wie sie es im echten Leben auch machen würden. Es zeigte sich, die Leute wollten den Zug im Blick haben, stellten sich also nicht hinter große Kisten. Als toten Raum bezeichnet Mike Boltes diese ungenutzten Bereiche. Eine weitere Erkenntnis? War erstmal ein Platz gefunden, blieben die Menschen dort meist stehen. Egal, ob mit der Zeit eine andere Stelle attraktiver wurde.
Was kann man dann machen? Man kann den Platz, den man hat, effizienter nutzen. Und das versucht man, indem man den Bahnsteig gezielt umstrukturiert. Das ist auch schon passiert in Köln.
Um den Verkehr zu entzerren, hätte der Kölner Bahnhof die Anzeigetafeln weiter weg von den Aufgangstreppen installiert, so Mike Boltes. Die Folge? Die Menschen ballen sich nicht am Treppenende. Eines der größten Verletzungsrisiken in Menschenmengen sei nämlich die Personendichte. Also wie viele Menschen pro Quadratmeter zusammenkommen. Beim Einsteigen in die Bahn käme es kurzzeitig schon mal zu Dichten von 5 oder 6 Menschen pro Quadratmeter, erzählt der Forscher. 10 Menschen auf einem Quadratmeter sei das Höchste, was sie bisher gemessen hätten. Wie hoch die Personendichte ist, hat mitunter mit der Wegführung zu tun. Auch dazu hat Mike Boltes ein Video parat.
So, wir sehen jetzt unterschiedliche Setups, am Ende aber das Ziel ist das gleiche, sind 2 Schleusen, wo die Leute hineingehen können. Aber im einen ist ein Korridor davor gebaut und das andere, da können die von allen Seiten zu diesem Einlass hingehen.
Bei diesem Experiment zeigte sich, der Korridor ist die sicherere Lösung, weil die Teilnehmenden sich gegenseitig mehr Platz lassen. Mike Boltes spekuliert, ohne Korridor mit Menschen auf allen Seiten sei die Angst, vom Eingang weggedrängt zu werden, größer und keiner wolle sich zurückfallen lassen. Dadurch wurde es vor dem Eingang eng. Für kommende Experimente wollen Mike Boltes und sein Team ihren methodischen Baukasten erweitern.
Was wir jetzt hier beginnen umzusetzen mit der RWTH Aachen zusammen, ist, unsere Experimente auch in Virtual Reality zu bringen.
So können Sie das Geschehen in Ruhe und aus allen Blickwinkeln anschauen und ganz gezielt einzelne Parameter anpassen. Wie gehabt müssen die Daten dafür aber erstmal in Experimenten gesammelt werden. Dazu werden nicht nur Kameras eingesetzt. Um alle nötigen Informationen zusammenzubekommen, tragen einige Teilnehmende bei den Experimenten spezielle Anzüge. Die erfassen ihre Bewegungen. Und es gibt Sensoren für Vitalwerte.
Sowas wie Herzrate, um dann den Stresslevel, oder auch elektrodermale Sensoren, das ist dann die Feuchtigkeit in der Hand. Ich vergaß noch zum Beispiel die Kraftsensoren, die werden gerade hier in einem anderen Raum ausprobiert.
Mike Boltes nickt zur Tür in Richtung des Testraumes. Mit den Kraftsensoren wird gemessen, wie fest Personen im Gedränge gegeneinander oder die Wände drücken. Aber neben aller Technik, wichtig sind vor allem auch persönliche Gefühle und Einstellungen der Versuchspersonen, sagt Mike Boltes. Denn, und das musste den Forschenden am Anfang auch erst klar werden, Menschen bewegen sich nicht einfach nach festen physikalischen Regeln durch einen Gang, wie zum Beispiel Wasser, das durch ein Rohr fließt.
Wir haben es mit Menschen zu tun, die haben eigene Ziele, die haben unterschiedliche Verhalten, die sind unterschiedlich sozialisiert. Wir verhalten uns auch nicht immer gleich. Wenn wir unterschiedliche Motivationen haben, irgendwo reinzukommen, wenn wir wissen, wir gehen in ein Konzert, wo wir einen Sitzplatz haben, dann sind wir etwas entspannter. Wenn wir keinen Sitzplatz haben, dann wollen wir möglichst schnell rein.
Wie die Fußgängerforschung Menschenmengen sicherer macht, das erklärte Samantha Hoffmann. Und jetzt wird es Zeit für die Wissenschaftsmeldung heute von und mit Lukas Kohlenbach.
Auch bei Erwachsenen bilden sich noch neue Zellen im Hippocampus. Diese Hirnregion ist wichtig, damit Menschen lernen können und auch Erinnerungen werden hier gespeichert. Im Journal Science schreiben Wissenschaftler aus Schweden, dass sich im Hippocampus auch bei über 70-Jährigen noch neue Nervenzellen aus Vorläuferzellen entwickeln können. Darauf haben vereinzelt Studienergebnisse schon in den vergangenen Jahrzehnten hingedeutet. Diese These haben aber nicht alle Wissenschaftler anerkannt. Sie zweifelten an der Methodik der zugrunde liegenden Studien. Die Ergebnisse des schwedischen Forschungsteams könnten nun aber mehr Wissenschaftler überzeugen. Sie haben deutlich sensiblere Techniken genutzt, um die Vorläuferstufe von neuen Nervenzellen zu identifizieren. Eine Forscherin und ein Forscher von der ETH Zürich zeigen sich in einem begleitenden Kommentar in Science bereits überzeugt. Den schwedischen Kollegen sei es gelungen, ein wichtiges Puzzleteil zum Verständnis der Plastizität des Gehirns bei Erwachsenen zu liefern.
Krebs im Kindesalter erhöht das Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf.
Das schreibt ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift The Lancet Regional Health Europe. Es hat Daten aus der Pandemie von Menschen in Schweden und Dänemark ausgewertet, darunter mehr als 13.000 Erwachsene, die in ihrer Kindheit eine Krebserkrankung überlebt hatten. Die Wissenschaftler haben diese Krebsüberlebenden mit ihren Geschwistern und nicht verwandten, zufällig ausgewählten Menschen verglichen. Die Auswertung der Forschenden zeigt, das Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 ist bei den Krebsüberlebenden mehr als anderthalbfach erhöht gewesen. Das Forschungsteam empfiehlt daher, Überlebende einer Krebserkrankung im Kindesalter bei einer nächsten Pandemie verstärkt zu schützen. Als die Wissenschaftler die Daten der Menschen aus Schweden getrennt von den Daten aus Dänemark analysierten, haben sie erkannt, in Dänemark erhöhte sich das Risiko für einen schweren Verlauf etwas geringer. Das könnte an den im Vergleich zu Schweden strengeren Schutzmaßnahmen in Dänemark gelegen haben, vermuten die Forschenden.
Die Vegetation braucht mindestens 150 Jahre, um sich an Klimaveränderungen anzupassen.
Teilweise haben sich die Pflanzen auch erst nach knapp 20.000 Jahren angepasst, wenn sich das Klima auf der Erde verändert hatte. Das zeigt eine Analyse von Pollendaten, die knapp 600.000 Jahre in der Erdgeschichte zurückreicht. Ein internationales Forschungsteam hat sie im Fachmagazin Science veröffentlicht. Das Team schreibt, dass vor allem Bäume die Anpassung verzögern, vermutlich weil sie häufig zwischen 100 und 1000 Jahre alt werden. Die Wissenschaftler sind daher besorgt, dass sich insbesondere Wälder im Zuge des menschengemachten Klimawandels nicht schnell genug anpassen könnten.
Hörgeräte verbessern das Sozialleben.
Menschen, die nicht mehr gut hören, können mit Hörgeräten wieder besser Kontakte pflegen und fühlen sich weniger einsam. Das ist das Ergebnis einer systematischen Auswertung von mehr als 60 Studien. Ein US-amerikanisches Forschungsteam präsentiert sie im Fachmagazin JAMA Otolaryngology Head and Neck Surgery. Auch wenn dieser Zusammenhang erstmal logisch klingt, ganz klar war der Effekt von Hörgeräten auf das Sozialleben bislang nicht. 2021 kam eine ähnliche Analyse zu dem Schluss, dass weiterer Forschungsbedarf bestünde. Wenn Menschen immer schlechter hören können, steigt auch ihr Risiko für Demenzerkrankungen. Forschende vermuten, dass das Gehirn von Menschen mit schlechtem Gehör weniger stimuliert wird, weil sie sich aus dem Sozialleben zurückziehen. Nach den Ergebnissen der aktuellen Auswertung könnten Hörgeräte also ein effektives Mittel sein, um ein aktives Sozialleben aufrechtzuerhalten und damit möglicherweise einer Demenzerkrankung vorzubeugen.
Ein Bohrkern aus der Antarktis enthält über 1,2 Millionen Jahre altes Eis.
Das haben erste Analysen des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven bestätigt. Dort wird über 2800 Meter lange Bohrkern gerade untersucht. Ein internationales Forschungskonsortium hatte den Bohrkern in den vergangenen Jahren gewonnen. Für den Transport aus der östlichen Antarktis nach Bremerhaven haben die Wissenschaftler den Kern in viele einzelne 1 Meter lange Stücke zerlegt. Die Wissenschaftler möchten mit den Proben den sogenannten Mittelpleistozän-Übergang untersuchen.
Sternzeit, 4. Juli. Der fast 100 Milliarden Lichtjahre große Kosmos. Das Licht der fernsten sichtbaren Galaxien hat sich vor gut 13 Milliarden Jahren auf den Weg gemacht. Ein Hörer fragte, ob man folgende Rechnung anstellen könne. Der Rand ist überall 13 Milliarden Lichtjahre entfernt, somit beträgt der Durchmesser des Kosmos rund 26 Milliarden Lichtjahre. Doch dieser Wert ist viel zu klein. Denn während das Licht der fernen Galaxien durch den Kosmos gelaufen ist, hat dieser sich weiter ausgedehnt. Der Abstand dieser Objekte heute muss deutlich größer sein. Mit mathematischen Modellen lassen sich die tatsächlichen Ausmaße des Universums berechnen. Dabei sind Annahmen zur Ausdehnungsgeschwindigkeit, der Zusammensetzung der Materie und der Raumkrümmung nötig. Demnach hat der Kosmos aktuell einen Durchmesser von 90 bis 100 Milliarden Lichtjahren. Solche Rechnungen sind reine Spielerei. Denn es lässt sich immer nur der Teil des Universums erfassen, aus dem Lichtstrahlen hier ankommen. Von einem Objekt in 40 Milliarden Lichtjahren Entfernung hat uns im Laufe der kosmischen Geschichte noch kein Licht erreichen können. Da die Lichtgeschwindigkeit endlich ist, ist es unmöglich, den gesamten Kosmos mit einem Blick zu erfassen. Da zudem der Weltraum als Ganzes schneller als das Licht auseinanderfliegt, werden wir viele Objekte nie zu Gesicht bekommen, weil ihr Licht niemals bei uns ankommt. Wenn jetzt Ihre Gedanken im Kopf Karussell fahren, seien Sie beruhigt. Den Fachleuten geht es nicht anders. Der gewaltige Kosmos lässt sich berechnen, aber nicht begreifen.
Mit dieser Sternzeit endet die Sendung. Britta Fecke sagt Danke und wünscht einen schönen Abend.